Ich habe damals gesagt, ich werde keine 25 Jahre alt oder 35 Jahre alt und jetzt gehe ich auf die 50 zu.
Weißt du, wenn die schon so abwertend angucken oder anstatt einen Meter, zwei Meter von ihr wegstehen und so, weißt du, das sind alles so Anzeichen, so Körpersprachen, die, ne, die habe ich schon auf dem Schirm.
Was mir auch aufgefallen ist und ich immer gesehen habe, die Leute werden nach, natürlich, wenn ich eine ganze Pulle Wodka mir in den Ballon geschüttet habe, dann handle ich natürlich auch zunehmend irrational. Also die Leute sind meistens, ja, man könnte auch sagen, sie haben sie nicht mehr alle und überblicken ihre Lage gar nicht, ne?
Du musst ja Bürgergeldempfänger sein, um eine Krankenversicherung zu haben. Ne? Und wenn du dich um nichts kümmerst, so und dann hast du das nicht. Dann gehst du jeden Tag schnurren oder klauen und holst dir dein Material irgendwie auf der Platte.
Überleben. Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Von und mit Abhängigen. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch.
Ihr könnt es wahrscheinlich etwas hören. Ich bin nicht ganz gesund gerade. Nichts Wildes, blöde Erkältung, nervt einfach und ist bald wieder vorbei. Wenn drogenabhängige Menschen krank werden, sieht das aber oft anders aus. Natürlich bekommen auch die mal eine normale Grippe oder eine Magen-Darm-Infektion. Eine fehlende Krankenversicherung oder eine Haftstrafe zum Beispiel erschweren aber häufig die Behandlung. Das Thema Gesundheit betrachten Abhängige also aus einer ganz anderen Perspektive. Heute mit dabei sind Tom.
Jo, hi, ich bin's, der Tom. Ich bin auch wieder dabei, 52 Jahre und mal schauen, worum es heute geht. So.
Sven.
Jo, hallöle, ich bin wieder da, der Sven, 53 Jahre. Ja, und da sind wir wieder.
Sascha.
Ja, hallo, ich bin der Sascha, zum Interview hier. Ich bin 50 Jahre alt, gebürtig aus München.
Und Frank.
Ja, hallo, ich bin Frank, 53 Jahre alt und ich komme aus Düsseldorf, genau.
Ich bin Volker Albrecht und habe die Interviews geführt. Herzlich willkommen zu Folge 11 des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Heute mit dem Thema Gesundheit.
Oh Gott.
Ein ganz heikles Thema.
Puh. Da habt ihr die gleiche Reaktion, Jungs. Warum ist das ein heikles Thema, Sven? Was, du hast direkt gesagt, oh Gott.
Ja, der Schlaganfall hat seine Spuren hinterlassen.
Du hattest einen Schlaganfall, ja.
Ja. Zum Glück nur einen leichten, aber der hat gereicht.
Kannst du, oder möchtest du erzählen, was genau passiert ist?
Ich habe Glück gehabt. Ich war beim Arzt abschlucken. Und dann hockte ich da so und dann auf einmal fing meine Hand an zu kribbeln, mein Bein fing an zu wackeln, kein Gefühl mehr drin. Ja.
Hast du Glück gehabt, dass dir das direkt in der Gegenwart eines Arztes passiert ist?
Wie? Ja, der hat gerade die Tür zu, der hat gerade die Tür abgeschlossen, das muss ich abschlucken, gell. Der hat gerade die Tür abgeschlossen und meinte, Herr, alles in Ordnung ist. Nee, irgendwas stimmt nicht. Ja, stehen Sie mal auf, kommen Sie mal her. Bin ich dem direkt in die Arme gefallen. So. Ist mir direkt das Bein weggegangen, kann nicht mehr laufen. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich bin halt Träger eines künstlichen Darmausgangs. Bin jetzt zum, keine Ahnung wie vielten Mal, operiert worden. Die OP hat zum Glück, toi toi toi, bis jetzt super funktioniert. Ich habe also jetzt nicht so viele Probleme, wie ich das letzte Jahr vorher hatte, so, weil da hatte ich einen Bauchdeckenbruch und dann ist mein Darm aus dem Bauch rausgekommen, so, und der war dann locker stellenweise mal 10 Zentimeter aus dem Bauch, hat er rausgeguckt, und das ist nicht gerade schön und angenehm. Und das nötige Verbandsmaterial, sprich die passenden Beutel und die Platten, die man da draufkleben muss und so, die gibt's halt auch nicht für sowas. Und deshalb musste die OP halt sein, so. Die ist jetzt vor, ich glaube, 8 Wochen, ist das jetzt locker her, so. Ja. Ist das gewesen, ne? Mhm. Ja. Aber die ist zum Glück bis jetzt, toi, 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 wie gesagt, gut verlaufen, so.
Ja, was heißt, wo drückt's denn gerade, ne? Gerade eine Grippe hinter mir. Jetzt wieder Schnupfen, Husten. Und sonst auch immer Gelenkprobleme, dann schmerzt mal hier der Fuß da. Gestern habe ich wieder Wadenkrämpfe und in den Händen so richtige Krämpfe gehabt, ne, was man dann auch teilweise wirklich nur unterbinden kann, wenn man zusätzlich Magnesium nimmt.
Du hast richtig Probleme mit deinen Beinen, ne? Also kannst ja, gar nicht richtig laufen manchmal, ne?
Ja, was heißt laufen kann ich schon, ne? Aber die Beine machen halt die meisten Probleme.
Was hast du da?
Ja, wie nennt sich das nochmal? Venöse Insuffizienz, ne? Ja. Und die zeichnet sich halt in den Beinen am meisten ab. Ich habe da nur noch blaue Stellen so an den ganzen Unterschenkeln, so, dass man sich im Sommer schon kaum traut, irgendwie mit kurzer Hose rauszugehen, weil das so scheiße aussieht, ehrlich gesagt. Ne? Es sieht halt scheiße aus, es tut nicht weh und so, ne? Aber man kann halt nichts dagegen machen. So, ne? Es wird immer blauer und durch diese venöse Insuffizienz. Und ja, gut, bis jetzt hat mir noch kein Arzt irgendwie was dagegen machen können. Die sagen einfach nur, nee, da gibt's kein Medikament für oder so. Das ist halt so. Durch den ganzen Lebenslauf, den ich hinter mir habe, ne, sind das halt so die Leiden, die sich jetzt mitziehen.
Also ja, ich sag mal so, da ich jetzt von, sag ich mal so, 25 Zigaretten auf mich auf 5 runtergeholt habe, also geht es eigentlich ziemlich gut körperlich. Und da ich gerade jetzt, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt 2 Wochen aus der Entgiftung wieder zurück, und während dieser 2 Wochen hat es auch nur einen Rückfall gegeben, und ich fühle mich eigentlich gut, weil man merkt auch, dass die körperliche Fitness und so zurückkommt, so. Ne, wenn man halt nichts macht oder wenn man die Finger da weglässt, was nicht immer ganz einfach ist.
Der aktuelle gesundheitliche Zustand oder auch das körperliche Wohlempfinden können natürlich mit dem Konsum von Drogen zusammenhängen, müssen es aber nicht. Und je länger die letzte Spritze Heroin, die letzte Line Koks oder die letzte Crackpfeife her sind, desto schwieriger ist es, diesen Zusammenhang herzustellen, oder? Daher direkt mal die Frage an meinen Gesprächspartner. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem jahrelangen Konsum von Drogen und dem aktuellen gesundheitlichen Zustand?
Natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Kann ja nur. Ne? Also von alleine kommen solche Sachen ja nicht. Ne?
Ja, die meisten sind ja gesundheitsmäßig schon, je älter sie werden und je länger sie dabei sind, auch schon ein bisschen angeschlagen.
Ja, wenn du in jungen Jahren, was weiß ich, noch nicht mal richtig ausgewachsen oder so anfängst mit Konsum oder vielleicht auch dann härteren Konsum, das macht sich natürlich in dem Moment nicht bemerkbar. In dem Moment ist alles schön und gut, ne? Aber jetzt im Alter kommen dann die ganzen Wehwehchen raus, was man sich früher kaputt gemacht hat und so, ne? Aber das merkst du dann erst 20, 30 Jahre später.
Ich sag mal so, also der Lebenswandel gehört da auf jeden Fall zu, dass das ein bisschen zuträglich ist, dass das nicht gesund ist für den Körper. Aber dass das jetzt nur durch irgendwie den jahrzehntelangen Konsum oder sonstiges hervorgerufen worden ist, so, nein, das ist nicht der Fall. Es ist halt nicht nur durch die Abhängigkeit und die Sucht entstanden, so. Das sind halt Sachen, warum auch immer, die kommen halt, ne? Die keine Ahnung, wie, was weiß ich nicht, ein Nicht-Abhängiger.
Rauchen, trinken.
Ja, Nicht-Abhängiger irgendwie.
Die üblichen Leiden, die ein Deutscher so hat.
Ja, ein Problem bekommt so, ne? Ja, das ist. Also, es hat nicht unbedingt nur mit dem Lebensstil und dem Lebenswandel, den man die letzten Jahrzehnte gemacht hat, zu tun, so.
Nee.
Ja, aber die normalen Krankheiten, die halt jeder Ältere, sag ich mal, der jetzt über 50 ist, wie Arthritis oder Gicht oder was auch immer, aber dazu gehört ja nicht organweites Versagen. Also die beiden letzten, die gestorben sind, da war auch großteils der Alkohol, der dauerhafte Alkoholkonsum dran schuld. Und dauerhafter Alkohol führt immer dazu, dass es kann 10, 15 oder manchmal auch länger dauern, aber der führt dich auf jeden Fall in eine Kiste. Ganz einfach, es ist eine ganz einfache Rechnung.
Es ist immer leicht gesagt, Volker, es ist immer leicht gesagt, so, ja, seid ihr doch selber schuld. Überleg doch mal, was du die letzten Jahre mit deinem Körper gemacht hast, dies, das, jenes. Stellenweise gebe ich den Menschen recht und sage, okay, du hast recht. Aber man kann das nicht zu 100% sagen. So. Man kann nicht sagen, das ist jetzt nur deshalb. Ne?
Nee, außerdem habe ich, also ich zumindest habe auch mal 3-4 Jahre pausiert und so. Also, ne?
Ja, ja, aber Folgeschäden hast du ja wahrscheinlich trotzdem.
Ja, klar, ne? Natürlich.
Klar.
Ja, gut, damals war man halt noch jung und naiv. Man wusste natürlich, dass es nicht gesund ist. Aber Rauchen ist auch nicht gesund. Ne? Und jeder macht's so bis zum Lebensende und hat dann COPD oder was weiß ich, Raucherlunge etc. oder, ne? Oder kriegt Lungenkrebs oder sowas, ne? Es ist halt die Veranlagung des Menschen, ne? Man weiß, dass es scheiße ist oder dir schadet, aber man macht es trotzdem.
Ja, das stimmt. Auch das Rauchen und dieses blöde Pfeifenrauchen an sich auch. Also da ist man dann morgens dann so, dass du erstmal voll am Brockenkotzen bist, weil die Lunge wirklich so verschleimt und schon so dicht ist, dass du halt das richtigen Auswurf hast, was allerdings auch eine sehr eklige Angelegenheit ist. Das ist schon die ersten Anzeichen für diese Lungenkrankheit.
COPD.
COPD, genau. Also was Lungensachen angeht, natürlich ist auf jeden Fall das Heroinrauchen. Denn da kommen ja auch so Partikel, so Eisenpartikel von der Folie.
Aluminium.
Mit Aluminiumpartikel von der Folie mit in die Lunge. Und ja, beim Pfeifenrauchen ist es auch so, sind ja keine Filter vorne am Mundstück. Das heißt, all die kleinen Partikel, das ist ja nicht nur den Rauch, den du einatmest, sondern auch Rußgeschichten und Tabak und so. Alles diese kleinen Sachen, die landen alle in der Lunge und deswegen sind die Leute auch nur noch am Brockenkotzen, so.
Du meinst jetzt Crackrauchen?
Genau.
Und Alkohol ist das Schlimmste und das ist eigentlich egal. Das verstehe ich auch bis heute nicht. Ne? Die schlimmste Droge, die wir in der Welt haben, ist Alkohol und die ist legal. Und alles andere wird unter Strafe gestellt. Ja.
Wenn Abhängige im Krankenhaus behandelt werden müssen, stellt das oft ein Problem dar. Viele möchten da einfach nicht hin. Viele haben die Erfahrung gemacht, schlechter behandelt zu werden als nicht abhängige Patienten. Unfreundlicher, mitunter respektlos. Und die so eine Erfahrung noch nicht gemacht haben, kennen mindestens eine Person, die davon berichtet hat.
Ja, dann bist du direkt abgestempelt.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ja, du brauchst dein Pola oder dein Meter. Dann müssen die direkt, gehen direkt die Alarmanlagen an, ey.
Was passiert denn?
Ja, du wirst nicht so behandelt wie ein normaler Patient. Das ist so.
Woran machst du das fest? Woran merkst du das?
Ja, dass zum Beispiel, bevor du überhaupt was kriegst, das zieht sich ewig. Ja, obwohl die halt im Vornherein schon wissen, schon im Krankenwagen.
Du meinst, bevor ihr oder du in dem Fall ein Substitut bekommst?
Ja. Und ich habe keine Ahnung, ob die das extra machen oder wird da. Ich weiß es nicht. Durch Gesten, wie die sich verhalten, wie die sich angucken, wie die dir gegenüberstehen, ne? Weil so eine gewisse Menschenkenntnis haben wir ja, ne? Und ja, man merkt das.
Was glaubst du, geht dann bei den Leuten durch den Kopf, wenn sie dich so angucken?
Ehrlich gesagt will ich noch gar nicht wissen, weil da kann nichts Gutes sein. Tut mir leid. Ja.
Also ich habe beides erlebt. So. Ich habe in meinen jetzt zahlreichen Krankenhausaufenthalten habe ich erlebt, dass ich mit Abstand behandelt worden bin. So. Also das ist ein Junkie oder ein Drogenabhängiger. Vorsicht, Vorsicht. Und andersrum waren aber auch dann anders Krankenschwestern und Pfleger da, so die sehr bemüht waren, so die auch ganz normal mit einem umgegangen sind, als ob du halt der Nachbar von nebenan bist, so, ne? Und haben auch dein Substitut so, ohne blöde Kommentare oder was, so haben sie dann morgens vorbeigebracht, ne?
Ja, das ist, sag ich mal, es ist nicht immer so, aber ich sag mal, zu 30% wird man schon anders behandelt. Aber es kommt natürlich auch immer so an, so wie ich in den Wald reinrufe, so schallt's auch wieder raus. Und je asozialer man sich da halt gibt, desto weniger gut wird man da halt auch behandelt. Aber ich habe auch schon Ärzte gesehen, sprich auch bei mir selber, die dann gesagt haben, was wollen Sie überhaupt hier, obwohl ich schon dreimal fast selber kurz vorm Tod gestanden habe. Das, wir kriegen also nicht unbedingt die Aufmerksamkeit manchmal, die, sag ich mal, jetzt so jeder Normalbürger kriegen würde, so, ne?
Du bist gut dreimal selbst von Tod gestanden. Du warst dreimal tot.
Ja, ja, meine ich ja.
Weißt du, ich komme dahin als, okay, wenn ich obdachlos bin oder wie auch immer, so, ich kann vielleicht nicht so gepflegt sein wie derjenige, der eine Wohnung hat. Ich komme dahin, so, bin dreckig, stinke vielleicht sogar noch ein bisschen so, ne, und benehme mich dementsprechend auch. Dann kann ich schon verstehen, dass du da irgendwie ein bisschen anders behandelt wirst. So. Ich habe es erlebt, ich war auch obdachlos. Ich habe auch gestunken, ich hatte eine Wunde am Finger, deshalb hat man mir den nachher amputieren müssen. So. Und das war eine eitrige Wunde, die auch gestunken hat. Aber ich war auch nicht ganz sauber, ganz klar. Deshalb hat sich das ja auch so entzündet. Aber ich habe mich da ganz normal gegeben, so. Nett, höflich, ganz normal, wie ein normaler Mensch. Und so wurde ich dann auch behandelt, so. Die haben alles für mich getan, so. Ne? Die haben nicht gesagt, hier, ja, ja, später. Nein, die haben, alles klar, machen wir. Jetzt bringen wir sie erstmal auf das Zimmer, dann ins Bett und so. Und dann gucken wir weiter. Haben sie frische Wäsche? Wenn nicht, nein, dann besorgen wir ihnen welche, so. Dann können sie gleich, wenn sie möchten, können sie duschen gehen. Alles erlebt, so. Aber auch halt das Gegenteil, ne? Wo du dann behandelt worden bist, obwohl ich nicht dreckig war und nicht gestunken habe, wo halt nur bekannt war, dass ich halt ein abhängiger Junkie bin, wo ich dann direkt so abwertend behandelt worden bin. Oh, oh Gott. Ja? Kriminelles Objekt so oder Subjekt, keine Ahnung, wie die das sehen. Ja.
Also als ich letztes Mal im Krankenhaus war, wegen irgendeiner Fußverletzung im Augustiner Krankenhaus bei mir um die Ecke, da war das alles kein Problem. Ich habe denen gesagt, ich bin in Substitution, so und so viel. Die haben Rücksprache gehalten mit dem Arzt und dann habe ich mein Substitut dort auch bekommen und ne, das war alles easy. Und das war früher halt nicht so. Wenn du ins Krankenhaus gekommen bist, hast du erstmal kein Substitut bekommen. Stoff sowieso nicht, den hättest du dir höchstens über einen Kollegen irgendwie reinschmuggeln lassen können. Ansonsten wärst du da erstmal aufgeschmissen gewesen, früher.
Also ich denke mir, es wird ja viel mit Drogenabhängigkeit und so weiter, mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Sprich, das sind die Leute, die durchs Krankenhaus laufen, und die Zimmer durchsuchen, wenn die Patienten nicht da sind und Portemonnaies und so weiter aus den Schubladen, aus den Schränken oder sonstiges klauen.
Das passiert.
Das passiert, natürlich. Ist zumindest damals so gewesen. Ob das heute noch so ist, ich glaube, heute haben die Krankenhäuser auch dazugelernt. Aber früher ist es so gewesen. So. Da sind die Leute durch die Krankenzimmer gezogen, so haben geguckt, ist keiner da. So, der ist bestimmt im OP oder wie auch immer. Dann wurde mal im Nachttisch geguckt und dann wurde mal im Schrank geguckt. So. Und viele Menschen hatten da ihre Wertsachen einfach so drin liegen. So, ne? Haben die nicht abgegeben im Schwesternbüro oder so? Nein. Ne? Ja.
Ja, und deswegen gibt es halt die Vorurteile.
Das ist das, genau, mit den Vorurteilen. So. Sehe ich so.
Ja, das ist so.
Ja, oder?
Das ist auf jeden Fall.
Siehst du auch so. Das, ja.
Ja, ich sag mal so, von den 100%, sag ich mal so, gibt es schon 2%, die dann halt überhaupt keinen Rückgrat mehr haben und denen auch wirklich alles scheißegal ist. Die wirklich nur stur in eine Richtung denken. Das heißt, wo kriege ich das Zeug her und wie ich da dran komme, ist mir sowieso schon mal scheißegal. Aber das sind, wie gesagt, 2% von 100. Ne? Es ist durchaus nicht jeder so. Und auch die meisten Drogensüchtigen haben, wie jeder andere normale Mensch auch, das möchte ich hier mal ganz sagen, dass sie auch eine Art Ehrgefühl haben oder nach einem Art Ehrenkodex leben, wie jeder normale Deutsche oder andere Bürger in anderen Ländern das macht. So, ne? Das ist bei uns Drogensüchtigen genauso. Nicht alle sind Assis, sag ich mal jetzt mal so.
Jetzt gibt es aber sicher auch die Situation, in der ein Krankenhausaufenthalt einfach notwendig ist, weil es sonst gefährlich wird und es in dem Moment nicht um Vorurteile von Krankenhauspersonal gehen kann. Ich selber habe schon einige Situationen mitbekommen, in der sich Menschen nach einer Überdosis geweigert haben, mit dem Notarzt mitzufahren. Das machen die meisten so, eben aus Angst vor einem Krankenhausaufenthalt. Und das waren Situationen, die waren nicht ohne. Woher kommt diese so starke Aversion gegen Krankenhäuser?
Keine Ahnung.
Ja.
Haben Angst, dass sie ihr Substitut nicht kriegen, falls sie überhaupt in Substitution sind. So. Nicht alle sind in Substitution, sondern müssen sich auch die Scheiße auf dem Platz irgendwo klar machen. Ne? Und wenn ich nicht in Substitution bin und ins Krankenhaus gehe, bekomme ich auch erstmal nichts.
So sieht aus.
Dann muss er erstmal da rumkämpfen so und sagen, ich bin abhängig, dies, das, jenes. Und so einfach ist das nicht, dann da was zu bekommen. So.
Ne? Das heißt, die Angst vorm Entzug oder dann letztendlich der Entzug selber trägt dazu bei, dass die Leute sagen, ich gehe gar nicht ins Krankenhaus oder ich hau wieder ab.
Wahrscheinlich, ja. Oder vielleicht noch nicht mal so die Angst vor dem Entzug, so, sondern die Angst vor dem ganzen Stress, der dadurch entsteht. So, ne? So müssen sie gucken, dass sie sich, was weiß ich nicht, ihre 10 Euro zusammenschnurren oder zusammenklauen, was auch immer. Und gehen dann auf die Platte oder so und holen sich dann ihr Material. Und im Krankenhaus müssen sie erstmal gucken, was mache ich. Und das dauert alles wieder Stunden, bis ich dann wegkomme hier. Und das dauert alles und das wollen die nicht so. Ne? Weil der nächste Schuss muss ja kommen. So.
Aber das ist am Ende ja gegebenenfalls doch ein Zusammenhang zwischen gesundheitlichem Zustand und Szenezugehörigkeit, die fehlende oder abgebrochene Behandlung, die ja gegebenenfalls wirklich nötig ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, eigentlich müsste man vielleicht da mal länger im Krankenhaus bleiben, um wirklich komplett zu genesen. Aber aus verständlichen Gründen, wie er sagt, wird das abgebrochen oder ist gar nicht angetreten. Und dann wird es ja nicht von alleine besser häufig.
Nee, aber Volker, die Leute wollen doch gar nicht genesen. Das wollen die doch gar nicht. Die wollen das weitermachen wie jeden Tag auch. Einfach nur den Knaller wiederholen, so mich wegschießen und breit sein. Dann gucken, wie ich den nächsten Knaller klar mache. So. 24-Stunden-Job.
Ja.
Und
Fulltime.
Aber dabei dann den körperlichen Verfall oder auch, man fühlt sich ja auch schlecht, wenn man in so einem Zustand ist, kann ich mir vorstellen. Also ich sehe ja manchmal Leute, wo ich denke, ey, das ist wirklich nicht mehr gut. Die Person kann sich nicht gut fühlen. Mhm. Und so ein Zustand, so eine körperliche...
Das wird ignoriert.
Das wird in Kauf genommen, weil das ist ja, weil ich keinen Stoff habe. Besorge ich mir Stoff, ist das wieder okay so. Dann ist das ja weg. Dann ist nicht weg in dem Sinne, aber man merkt es nicht mehr so. Man nimmt es nicht mehr wahr. Ne? Weil es betäubt ist.
Ja, das ist scheißegal. Auf gut Deutsch.
Ja, ja.
Scheißegal, aber gefährlich, oder?
Ja, ja, natürlich. Aber Volker, meinst du, warum so viele Menschen aus der Szene sterben so? Jetzt letzte Woche allein schon wieder, ich weiß nicht wie viele, so 4, 5 Leute oder so sind auf jeden Fall wieder gewesen. So.
Ja.
Und das ist von Woche zu Woche, ist das dasselbe. Das interessiert aber nicht.
Meine Nachbarin nachts um 2 Uhr. Die
hab ich gehört.
Weil der Hammer ist.
Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen so. Ne? Ich würde anders reagieren, ich würde ins Krankenhaus gehen. Ne? Warum die Leute das machen oder nicht machen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht, ja, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ne? Vielleicht, weil sie Angst haben, nicht mehr den Anschluss an die Leute zu haben oder Entzug zu schieben, obwohl das heutzutage ja gar kein Problem mehr war. Ich kenne noch Zeiten, da bist du ins Krankenhaus gegangen, da gab es kein Methadon oder Polamedon oder irgendwelche Substitutionsmittel. Da hast du ein paar Aponal gekriegt und halt durch. Dann hast du 3 Tage im Krankenhaus abgeschockelt und du bist dann auf die Notampel gegangen, wenn du dich bekotzt und beschissen hast. Ungefähr. Ja, aber heutzutage ist das ja alles nicht mehr nötig.
Also dazu muss man sagen, ein Süchtiger denkt ja auch ganz anders als der Normalo, sage ich mal. Für die steht schon im Vordergrund, wo kriege ich meinen nächsten Schuss oder mein nächstes Substitut, sagen wir es mal so, her. Ja, und das ist natürlich im Krankenhaus eine schwierige Angelegenheit, weil man muss nachweisen, bei welchem Substitutionsarzt man ist und so, dass die dann halt die bestimmte Menge, die man halt so kriegt, sonst kriegt auch berechnen, damit die halt nicht zu viel oder zu wenig geben. Ne? Das sind das alles so Prozedere, die zum Drogensüchtigen viel zu viel sind. Deswegen möchten die da eigentlich auch alle schneller wieder weg als ja, jeder normale andere, würde ich mal so sagen.
Zur Lebensrealität vieler drogensüchtiger Menschen gehören Haftstrafen, auch mehrere. Wer im Gefängnis krank wird, kann natürlich nicht einfach so zum Arzt gehen. Es gibt ein spezielles Prozedere, das man einhalten muss.
Einen Antrag stellen. Ich muss erstmal einen Antrag stellen für einen Antrag. Entschuldigung. Und ja, und dann muss er warten. Warten.
Du kannst morgens beim Wecken, also bei der Lebenskontrolle, die ja morgens stattfindet.
Na, kannst du Bescheid
sagen. Kannst du Bescheid sagen, mir geht's nicht gut, ich muss zum Arzt. So, ja, wir sagen Bescheid. So. Und dann kannst du erstmal den ganzen Vormittag da warten, ob da irgendwas passiert oder nicht passiert. Dann kannst du auf die Ampel gehen, also auf die Alarmsprechanlage so und ja, wir haben Bescheid gesagt, so, wenn sich nichts tut, dann tut sich nichts. Die kommen schon. Du stirbst ja nicht. Ja, und ne, die können das auch beurteilen, so, zwischen Tür und Angel, ob ich sterbe oder nicht. Ja. Nee, also wenn du in der JVA, wenn du da krank bist oder krank wirst, hast du verloren.
Dann wirst du richtig krank.
Hast du richtig verloren, so.
Und dann wartest du, bis der Beamte kommt. Und dann sagst du, mir geht's total scheiße, ich muss zum Arzt. Ja, und dann wirst du irgendwann abgeholt zu den entsprechenden Zeiten, weil der ja auch nicht rund um die Uhr da ist, so, ne? Ja, und dann kannst du beim Arzt vorsprechen und sagen, hier, mir geht's scheiße, Grippe oder dies oder jenes, und dann wirst du da auch dementsprechend behandelt.
Ja, aber trotzdem erst am nächsten Tag, weil der Arzt ist ja eigentlich, wenn dann sowieso nur morgens da, das wird dann aufgeschrieben und dann kannst du einen Tag später dann da hingehen zum Arzt. So. Oder gehst mit 5 oder 6 Leuten aus dem Block halt und mit 2 Beamten dann dahin, wartest dann da, bis du aufgerufen wirst. Das geht dann so wie in einer normalen Praxis auch. sitzt vor einer Tür, sind rechts und links Stühle, da sind die Klienten halt dann drauf und außer, dass da mindestens 3-4 Beamte noch mit rumstehen. So. Und manchmal gehst du sogar alleine. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei mir war, das ist schon so lange her. Aber wo willst du auch hinlaufen, ne? Aber ein Beamter ist auf jeden Fall immer mit dabei. Oder ein Schließer, sag ich mal so.
Gut, das ist schon zu lange her. Also kann ich dir heutzutage nicht mehr sagen. Also bei mir ging es eigentlich früher immer ganz gut so. Wenn ich was hatte, bin ich auch dementsprechend behandelt worden oder hab mal ein Grippemedikament bekommen. Gibt natürlich auch andere Fälle, aber kann ich nichts drüber sagen.
Ja, das ist auch so eine Geschichte. In der Regel, also im Gesetzgeber steht ja, dass die einen substituieren müssen, weil ansonsten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das heißt, aber sie müssen es machen, aber sie holen dich natürlich auch extrem schnell runter, was dann bei einigen Leuten dazu führt, dass sie wirklich krampfen. Ne? Also ich kenne jetzt noch keinen, der daran gestorben wäre, aber es sind bestimmt ein paar, die dann schon mal auf Not oder auf Intensivstation gelandet sind, weil sie sich wirklich dann in Schockzustand gefallen sind. Ne?
Also du meinst, die werden zu schnell runterdosiert.
Ja, ja, ja. Und das interessiert die herzlich wenig, dass sie das langsam machen müssen. Die haben da ihre Vorgaben, ihre Richtungen, woran sie sich halten und da gehen die auch nicht runter. Ist natürlich für den Drogensüchtigen echt scheiße, denn der weiß dann schon, was ihn erwartet. Ne? Ist ja klar, je nachdem, was ich da mir draußen alles so in die Birne gekloppt habe, da werde ich dann da dann auf jeden Fall für bezahlen. So.
Das war sie. Die 11. Episode des Podcasts Überleben, Perspektiven von unten. Die nächste Folge erscheint wegen Ostern erst in 3 Wochen am 8. April. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis bald.
Das war Überleben, Perspektiven von unten. Ein Podcast vom Rande der Gesellschaft. Präsentiert von der Düsseldorfer Drogenhilfe. Unterstützt von der Aktion Mensch. Redaktion, Produktion und Technik: Volker Albrecht. Tumult Audioproduktionen, Düsseldorf.
Ich finde, es ist besser, lieber einmal den Notarzt zu oft zu holen, als einmal zu wenig. Bürgerpflichtmäßig ist, wenn man das sieht, sollte man, auch wenn man nicht sofort weiß, worum es geht, spielt ja eigentlich keine Rolle, man sollte aber trotzdem den Notarzt rufen, finde ich zumindestens.